Deutschlandfunk, der Tag.
Eventuell hatten wir das schon mal in diesem Podcast erwähnt, aber es passt einfach noch mal so gut.
I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary.
Also Zölle, das ist das Lieblingswort von Donald Trump im ganzen Wörterbuch. Und fast 3 Wochen nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus geht er bei dem Thema jetzt auch in die nächste Runde. Er bringt Einfuhrzölle in Höhe von 25% auf Aluminium und Stahl auf den Weg. Und anders als in der letzten Woche geht das auch an die Adresse von Europa. Wie gravierend ist das für die deutsche Wirtschaft? Gleich unser erstes Thema. Und hier nochmal kurz zurückgespult nach Oktober 2023.
Wir haben uns zur Gründung einer neuen Partei entschieden, weil wir überzeugt sind, so wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen. Denn sonst werden wir unser Land in 10 Jahren wahrscheinlich nicht wiedererkennen.
Nachdem sich Sarah Wagenknecht mit ihren Leuten aus der Linkspartei verabschiedet hatte, nach der Gründung des BSW dann vor gut einem Jahr, da sah es erst ja ein bisschen so aus, als würde von der Linkspartei vielleicht gar nicht mehr so viel übrig bleiben. Das BSW dagegen, das konnte mit den Wahlergebnissen im letzten halben Jahr mehr als zufrieden sein. Wenn wir jetzt aber auf aktuelle Umfragen gucken, kurz vor der Bundestagswahl, dann könnte der Wahlabend für das BSW die härtere Zitterpartie werden. Unser zweiter Schwerpunkt. Und das ist der Tag. Heute am 11. Februar. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Dass das kommen würde, war relativ klar. Jetzt hat US-Präsident Donald Trump in seiner nächsten Runde Zölle für alle, also 25% Zölle auf Stahl- und Aluminium-Einfuhren per Dekret auf den Weg gebracht. Die Chefin der Industriegewerkschaft Metall, Christiane Benner, die nennt das bei uns im Deutschlandfunk heute Morgen eine schlechte Nachricht.
Wir haben sowieso Druck bei uns in Deutschland in der Stahlbranche. Und erstmal droht damit USA als Exportmarkt wegzubrechen.
Und das können wir jetzt hier gleich ins Gespräch mitnehmen. Dorothee Holz aus unserer Wirtschaftsredaktion ist wieder mal zu Gast hier in unserem Podcast Der Tag. Hi Doro.
Hallo Sandra.
Jetzt lass uns eben genau da mal einsteigen und vielleicht auch wirklich erstmal aus deutscher Perspektive. Wie wichtig sind diese Exporte in die USA jetzt für die deutsche Stahlindustrie?
Also, dass die Exporte wegbrechen, das muss ich ein bisschen korrigieren, weil die meisten Exporte, also der deutschen Stahlindustrie von Salzgitter, ThyssenKrupp, anderen, innerhalb der EU gehen, also in die EU-Länder. Und nur ein kleiner Teil, ein relativ kleiner Teil, immer verglichen mit anderen, in die USA. Die Exporte brechen nicht weg, aber es ist natürlich deutlich teurer. Warum sollte man so viel teureren Stahl importieren? Wer würde den verarbeiten und verwenden? Das ist der große Makel. Und Frau Brenner hat natürlich vollkommen recht, dass es die Stahlbranche, die deutsche, vor allem in einer Zeit trifft, wo es insgesamt schon ungemein schwer ist, wegen der vielen Krisen, wegen der vergleichsweise hohen Energiekosten etc. Aber um das nochmal auf den Punkt zu bringen, also aus Deutschland wird jedes Jahr etwa 1 Million Tonnen Stahl in die USA exportiert, im Wert ungefähr von 1,2 Milliarden Euro. Und das ist im Vergleich zu den wirklich großen Stahlexporteuren dann relativ wenig. Und die großen sind Kanada, dann kommt Mexiko, dann kommt auch noch Südkorea. Also bei Kanada macht das gleich mal pro Jahr 7 Milliarden Dollar aus. Also das ist schon noch mal eine ganz andere Hausnummer. Das einfach zur Einordnung. Es trifft uns, aber es trifft uns deutlich weniger als die großen Handelspartner der USA.
Ich bleibe jetzt noch mal für den kleinen Moment sozusagen bei uns vor der Tür. Das klingt jetzt schon nach einer ernsten Lage, aber wenn ich es richtig verstehe, jetzt nicht unbedingt wie ein Anlass in Panik auszubrechen. Ich fand ganz spannend, du hattest heute Mittag ein Interview ja mit dem IFO-Chef, mit Clemens Fuß. Der fand ich klang auch ziemlich ambivalent. Der hat das hier gesagt.
Diejenigen, die dann Stahl kaufen, die könnten sogar profitieren, weil Stahl ja dann in größerer Menge und billiger vorhanden ist. Aber speziell die Stahlhersteller, die ja ohnehin Probleme haben, die könnten eben noch mehr unter Druck geraten. Also es gibt da Gewinner und Verlierer.
Und dann lass uns nochmal auf dieser Gewinnerstraße bleiben. Mhm. Es ist ja ein bisschen schon vorgekommen. Wer sind da die Gewinner dann?
Tja, das sind die, die Stahl verbrauchen, die Stahl einkaufen müssen, nicht die Stahlhersteller. Also zum Beispiel die großen Autobauer, die brauchen ganz viel Stahl oder überhaupt alle Autobauer brauchen ganz viel Stahl. Oder die Hersteller von Windkraftanlagen, die brauchen auch ganz viel Stahl. Und wenn der dann günstiger ist, dann haben die natürlich ganz viel davon, dann müssen sie einfach weniger ausgeben, die Produktionskosten sinken. Umgekehrt wird natürlich auch ein Schuh draus, also die Lage für die europäischen Stahlhersteller in Deutschland, sonst wo, die wird wirklich, die könnte dramatisch schlimmer werden. Darauf hat Clemens Fuest heute in dem Gespräch auch angesprochen, oder das ist fast schon die größte Bedrohung. Es gibt dann auf dem Weltmarkt so viel Stahl, der nicht in die USA gehen kann oder nicht gehen soll, weil Trump das ja abwehren will und der dann andere Wege sucht. Und wenn da ein freier Markt ist, und zwar die Europäische Union, dann dürfte ganz viel in Europa landen. Es gibt unwahrscheinliche Überkapazitäten, dann aus Kanada, aus Mexiko, aus Südkorea und vor allem aus China. Die Baubranche in China ist eingebrochen. Die müssen ihren Stahl, den sie unter Wert produzieren, loswerden. Also das könnte nochmal ganz großen Druck auf die hiesigen Stahlhersteller ausüben. Denen wird es wirklich schlechter gehen. Das sind natürlich die Verlierer. Andere, die Stahl verbrauchen in großen Mengen, wenn sie denn die Verträge noch nicht haben, die können natürlich davon profitieren.
Und dass die Stahlproduzenten auch anderweitig schon unter Druck stehen, das hat jetzt eigentlich auch in jedem Gespräch, das ich dazu gehört habe, eine Rolle gespielt. Sind das die Gründe, die du gerade schon genannt hast, oder kommt da noch was dazu, Stichwort Energiekosten?
Energiekosten sind ganz klar ein riesiger Faktor, weil die Stahlbranche nun mal enorm viel Energie verbraucht, also einer der größten Energieverbraucher überhaupt ist, mit fossilen Energien. Das soll mal umgestellt werden. Das sind die großen Pläne, dass es auf Wasserstoff umgestellt werden soll. Das ist aber wirklich noch ein Zukunftstraum und im Moment noch viel, viel, viel zu teuer. Also die im Vergleich höheren Energiekosten belasten die Stahlbranche. Die schwache Konjunktur belastet die Stahlbranche. Es wird ja insgesamt dann weniger produziert. Und vor allem die Autokrise belastet die Stahlhersteller, weil die Autobranche natürlich mit die größten Abnehmer von Stahl sind. Also das ist wirklich ein Konglomerat, das sowieso schon da ist. Man hat wirklich zu kämpfen, heftig zu strugglen. Und jetzt kommt Trump dazu und das ist wirklich heftig.
Und wie sehr zahlt das dann ein auf eine Sorge, von der ich nicht genau weiß, ob es eine Sorge ist oder ein Schreckgespenst, wie real oder vielleicht auch so ein bisschen übertrieben? Ich lese und höre es jedenfalls immer wieder, die Sorge vor einer Deindustrialisierung. Ist das heute eine Nachricht, die deine Sorgenfalten zu dem Thema dann nochmal tiefer werden lässt?
Also wenn es auf breiter Front stattfinden würde, also Stahlbranche, Exporte in die USA, haben wir festgestellt am Anfang, die machen nicht so viel aus. Aber es ist einfach so, dass 11% aller Exporte aus Deutschland in die USA gehen. Es ist unser größter Handelspartner. Und wenn dann jetzt Trump wirklich großflächig die EU und vor allem Deutschland, was er ja auch immer angekündigt hat und bisher macht er es wahr, mit Zöllen überzieht, vor allem die Autobranche, dann wird es einfach viel, viel schwieriger. Dann wird der Wind, der Gegenwind, um im Bild einfach mal zu bleiben, wirklich, wirklich deutlich kräftiger. Und die Gefahr, dass dann immer mehr Unternehmen zusammenbrechen oder abwandern, weil er gleichzeitig mit extrem niedrigen Energiekosten lockt, weil er gleichzeitig mit sehr niedrigen Steuertarifen lockt, die ist einfach größer geworden. Man kann natürlich nicht jedes Unternehmen einfach von heute auf morgen seine Zelte in Deutschland abbauen. Es gibt hier exzellente Fachkräfte bei allem Lamentieren über Fachkräftemangel oder was man auch sonst an Problemen hat. Es gibt sie. Es sind gewachsene Infrastrukturen. Das läuft alles ganz hervorragend. Also einfach so in die USA auswandern geht nicht. Aber die Tendenz oder das Risiko ist damit gestiegen, ganz klar.
Und das ist so ein Fall für mich, an dem es ein echter Glücksfall ist, eine Wirtschaftsredakteurin hier heute bei der Tag zu Gast zu haben. Parallel zu dem sehe ich eben die Eilmeldung DAX zum ersten Mal über 22.000 Punkten. Ja. Jetzt erklär mir das nochmal, die ich eben keine Wirtschaftsfachfrau bin. Also was muss man wissen, um das zu verstehen?
Das passt einfach, haben wir schon mehrfach besprochen und mehrfach versucht zu erklären. irgendwie hinten und vorne nicht zusammen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass die Unternehmen, die im DAX gelistet sind, global aufgestellt sind. Also nicht nur in den USA ihre Produkte verkaufen, zu großen Teil natürlich auch in den USA ihre Produkte verkaufen. Aber es ist immer noch die Hoffnung, dass der globale Markt und auch der US-Markt, die US-Wirtschaft gut laufen wird. Und wenn sie dann in die USA gehen und dort mehr Geld verdienen können, dann steigen auch die Aktien von den Unternehmen hier. So einfach ist die Rechnung, abgesehen davon, dass die Zinsen runtergehen können, dass einfach im Moment noch sehr viel Geld unterwegs ist. Aber es ist auf den ersten Blick wirklich kaum zu verstehen. DAX-Rekord gerade aktuell über 22.000 Punkten. Und auf der anderen Seite hat man das Gefühl, die Welt bricht noch mehr zusammen. Die Wirtschaft in Deutschland kriegt noch mehr Bremsklötze hingeschmissen. Clemens Fuß fürchtet sogar ein viertes Rezessionsjahr. Aber die Unternehmen verdienen im Ausland ihr Geld. Und zwar den größten Umsatz machen sie im Ausland. Und wenn es dort gut läuft, dann verdienen sie mehr. Und das ist der Grund, warum die Aktien gesucht sind.
Okay, und das ist für mich jetzt natürlich auch das Stichwort, jetzt wirklich mal rauszugehen aus dieser deutschen Perspektive. Es ist heute auch ein Tag, an dem in Europa alle erklären, dass Europa mit Geschlossenheit reagieren wird. Die EU-Kommission hatte diesen Schritt lange erwartet, auch immer wieder betont, dass sie gut vorbereitet ist. Und so ganz neu ist das Ganze ja nicht. Es ist schon ein bisschen ein Déjà-vu, jetzt sozusagen dieser ersten Trumps Amtszeit. Wie massiv waren die Schäden denn da?
Man hatte damals tatsächlich besser dagestanden. Die Wirtschaft lief besser. Das war 2016, 2017, 2018 bis 2019 lief auch die deutsche Wirtschaft noch gut. Das muss man einfach sehen. Das hat sich wirklich stark geändert. Trump ist leider auch besser vorbereitet, die EU zwar auch, aber Trump hat genau gewusst oder weiß genau, wo er die Fäden ziehen soll und wo er besonders wehtun kann. Wie gut man vorbereitet ist oder wie die Lage ist, die EU muss geschlossen auftreten. Wenn sie sich spalten lässt, dann hat sie überhaupt keine Chance mehr. Die EU muss auf ihre eigenen Kräfte verweisen, auch natürlich auf Druckmittel, die sie hat. Das sind ja schon 50% Zoll für Harley-Davidson oder Motorräder überhaupt oder für Jeans im Gespräch. Aber die EU muss natürlich auch ein Gespräch suchen, denn Trump kann die EU härter treffen als umgekehrt. Da kann man jetzt noch so viel drumherum reden. Es ist einfach so. Und sich dann mal ganz schnell andere Märkte zu suchen, wird auch schwierig. Und nur innerhalb der EU alles zu verlagern, geht auch nicht. Also so viel wie möglich zusammenarbeiten und mit Trump versuchen, irgendwie doch im Gespräch zu bleiben, um das Schlimmste abzuwenden. Alles abwenden wird man nicht können.
Und dann lass uns das nochmal anschauen. Also EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigt heute nur an, dass ungerechtfertigte Zölle nicht unbeantwortet bleiben würden. Also es gibt heute noch keine Detailantwort, was ja auch logisch ist, weil das Ganze sowieso auch erst ab März greifen soll. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Whisky, Jeans, Harleys, eben Zölle darauf, auf diese uramerikanischen Güter. Genau. Geht es in die Richtung dann absehbar auch wieder?
Also wenn keine Gesprächsbasis da ist, muss die EU zu diesen Werkzeugen greifen. Und dann kommt wirklich ein Begriff ins Spiel, den du vor kurzem auch mal zu bedenken gegeben hast, nämlich das Wort Handelskrieg. Und tatsächlich sprechen Experten von Handelskrieg. Und zwar in dem Moment, wo sich immer alles weiter nach oben schaukelt. Natürlich geht man nicht mit Waffen aufeinander los, aber es ist dann einfach keine Gesprächsbasis mehr da. Und der eine versucht, den anderen so hart wie möglich zu treffen, um es mal so zu nennen. Also Protektionismus, Zollmauer nach oben, du kommst nicht mehr rein und du auch nicht mehr. Und das ist damit gemeint und das ist einfach die ganz große Gefahr. Also die EU muss sich taktisch sehr genau überlegen, wann packen wir diese, ich nenne es jetzt nochmal in Anführungszeichen in dicken bitte, Waffen wirklich aus, aber mit welchen Folgen? Weil Trump dann ja auch wiederum angedroht hat, wenn ihr Zölle erhebt auf unsere Waren, dann gehe ich noch eins höher. Also das ist einfach die Gefahr und die muss man mitbedenken, wie weit man gehen kann. Das muss man wirklich genau sehen und genau beobachten. Ob man mit ihm reden kann, ob man mit ihm kooperieren kann, ob er überhaupt gesprächs- und dealbereit ist, das weiß man noch nicht. Aber versuchen muss man alles.
Es gibt einfach ja auch sehr große Unterschiede jetzt zwischen Trump 1 und Trump 2 nach allem, was man sagen kann.
Der kann vor Kraft nicht mehr laufen, das ist das Problem.
Ich löse noch mal ganz kurz auf. Ich hatte in einer Redaktionskonferenz, darauf hast du gerade angesprochen, neulich.
Es ist mir im Ohr geblieben und danach habe ich heute auch gefragt, weil wir immer darauf achten müssen, welche Begriffe wir gebrauchen. Und Handelskrieg, man hat einfach die Vorstellung, Waffen, das ist ist was ganz Schreckliches. Es ist aber auch schrecklich.
Ja, jetzt habe ich es immer noch nicht aufgelöst. Also ich habe genau dafür geworben, eben nicht von einem Handelskrieg zu sprechen, sondern von einem Handelskonflikt. Einfach in großer Vorsicht vor Kriegsmetaphern. Mhm. Dann haben wir diesen kleinen Einblick jetzt auch noch geliefert. Liebe Doro, vielen Dank.
Ich danke dir.
So, heute Vormittag nochmal im Bundestag.
Kolleginnen und Kollegen, es ist besser, wenn wir uns hier gemeinsam zuhören. Das würde uns wahrscheinlich insgesamt weiterhelfen. Und im Moment hat Herr Merz das Wort. Ansonsten können Sie gerne Zwischenfragen stellen.
Die freundlich bestimmte Ermahnung war das ja von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. In der heute letzten Bundestagssitzung vor der Bundestagswahl, da hat sich das Parlament nochmal echt tief zerstritten gezeigt. Hier mal ein paar Eindrücke und los geht's mit dem SPD-Mann, der im Kanzleramt bleiben will, mit Olaf Scholz, und dem CDU-Herausforderer, der ins Kanzleramt will, mit Friedrich Merz.
Sie wollten keine Einigung und vielleicht sind Sie auch gar nicht fähig zu einer Verständigung. Die Bürgerinnen und Bürger wissen jetzt, wenn Friedrich Merz den Kompromiss unter Demokraten zu schwierig findet, dann macht er gemeinsame Sache mit denen da.
Was wir von Ihnen hier hören, auch am Sonntagabend, ich habe alles richtig gemacht. Nur alle anderen haben die Klugheit und die Intelligenz dieses Bundeskanzlers noch nicht verstanden und hinken hinterher und sind nicht in der Lage, die Probleme zu erfassen. Herr Bundeskanzler, das nimmt Ihnen in Deutschland niemand. Das nimmt Ihnen niemand mehr ab.
Offen stellen FDP, Union und von der AfD will ich gar nicht reden. Alleine schon die Ziele in Frage. Die Ziele des Klimaschutzes werden in Frage gestellt, aus Angst vor der Mühsal, sich der Arbeit der Umsetzung des Klimaschutzes zu stellen.
Frau Präsidentin, diese Zwischenrufe.
Es ist. Also, das können Sie Ihrer eigenen Fraktion ja auch mal sagen, die hier permanent reinrufen.
Ihr Job, Frau Präsidentin, ist eine neutrale Präsidiumsleitung. Und dieses Geifern geht wirklich auf den Sender. Es ist wirklich mühsam. Und diese Leute haben hier im Bundestag nichts verloren. Sie haben alle noch nie in ihrem Leben gearbeitet. Noch nie in ihrem Leben haben sie hier gearbeitet. Was machen sie hier?
Also was da los war, das hört man schon. Alice Weidel war das gerade von der in Teilen rechtsextremen AfD und davor der Grüne Robert Habeck. Wir tauchen jetzt in diesen Schlagabtausch aber nicht ab. Den Deep Dive, den gibt's heute von den Kolleginnen und Kollegen im Hauptstadtstudio in der ganz frischen Episode vom Politik-Podcast. Wir schauen jetzt auf die zwei Parteien, Linke und BSW, bei denen Umfragen zufolge in den letzten Wochen es eine Entwicklung gegeben haben könnte, die viele ziemlich überraschend finden. Das BSW, das konnte sich zuletzt ja ziemlich abfeiern bei den Landtagswahlen in Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen. Da ist das BSW ja überall aus dem Stand zweistellig gelandet, nicht mal ein Jahr nach der Gründung dieser jungen Partei. Und die Partei Die Linke, die ist teilweise ziemlich abgestürzt. Aber wenn wir uns jetzt die Umfragen anschauen vor der Bundestagswahl, die zeigen ein völlig anderes Bild. Und aus unserem Hauptstadtstudio, da ist mir jetzt Johannes Kuhn zugeschaltet, unser Watcher, unser Fachmann für BSW und auch die Linkspartei. Gucken wir uns jetzt mal genauer an. Johannes, hi.
Na, hallo, ich grüße dich.
Ich sage es jetzt brav nochmal, weil es aber auch einfach wichtig ist, Umfragen sind keine Wahlergebnisse. Es gibt immer eine gewisse Fehlertoleranz. Trotzdem steigen wir mit denen jetzt mal ein. Welches Bild zeichnen die Umfragen gerade?
Ja, ganz einfach. Die Linke hat inzwischen eigentlich überall zuletzt 5%, teilweise auch 6%. Das Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW, ja, liegt oft bei 5%, teilweise aber nur noch bei 4%. Also muss man natürlich, du hast gesagt, ist ja auch eine gewisse Fehlertoleranz drin. Weiß man natürlich bei den Parteien auch, dass es plus minus 2% sein können. Ja, aber das ist tatsächlich eine Veränderung im Vergleich zum Herbst. Ne? Da hat das BSW so 7%, 8%, teilweise 9%. Jetzt guckt man irgendwie teilweise von unten auf die 5%-Hürde. Und die Linke bis in den Winter rein eigentlich so immer 3%, höchstens mal so 4%. Naja, und jetzt kann man irgendwie relativ optimistisch sein. Wobei, ja, gibt eine Faustregel bei der Linken, die heißt, Wer am Wahlabend 5% haben möchte, der muss aber in den letzten Umfragen durchgehend 6% erreichen, sonst gibt es ein böses Erwachen. Also mal gucken. Okay.
Interessante Faustregel. Was ich auch noch mal rausgekramt habe, weil man natürlich auch sagen kann, ja, Landtagswahlen in Ostdeutschland, die sind nicht unbedingt das Bild, das repräsentativ ist, dann eben wie ein bundesdeutsches Ergebnis. Aber die Europawahl im letzten Juni, das war ja durchaus eine bundesdeutsche Wahl. Und da war es eben auch so, die Zahlen habe ich nochmal rausgekramt. BSW damals bei mehr als 6 gelandet und Die Linke bei nicht mal 3%. Was ist denn da jetzt passiert in der Zwischenzeit?
Ja, das fragt man sich beim BSW natürlich auch, ne? Also gucken wir es uns mal an. Ne? BSW damals natürlich sehr neu, erstmals bundesweit. Damals hat man auch noch nicht in 2 Ostbundesländern mitregiert, wie man es jetzt macht. Ist natürlich dann auch so ein bisschen schwieriger, diese Außenseiterposition, die ja Sarah Wagenknecht immer auch betont, ja so mit Glaubwürdigkeit dann am Ende des Tages womöglich zu füllen. Lässt sich vielleicht auch nicht ganz bemessen noch, ob sich dieses Neue so ein bisschen abgenutzt hat. Sarah Wagenknecht jetzt natürlich auch omnipräsent. Letztendlich auch die einzige Persönlichkeit in der Partei, die etwas, die richtig bekannt ist. Naja, und dann hat man natürlich noch diese ganze Sache mit dem Ukraine-Krieg. Da hat man ja im vergangenen Sommer vor allem im Osten massiv mobilisiert. Ist im Moment nicht so wirklich im Fokus. Klar, alle gucken, was irgendwie Trump macht, was auf der Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellt wird. Und da zieht halt dieses Friedrich Merz will uns in den Krieg reinziehen oder Olaf Scholz fällt bei Waffenlieferungen um, gerade gar nicht mehr so. Und wenn wir auf die Linke gucken, ja, eigentlich erstaunlich. Im Oktober ein neues Führungsduo, Ines Schwertner und Jan van Aken. Gar nicht so gut gestartet, weil irgendwie ein paar Tage, nachdem die angefangen haben, sind dann Klaus Lederer und andere aus der Berliner Linksfraktion aus der Partei ausgetreten, wegen Kritik an dem Nahostkurs der Partei. Naja, aber das war tatsächlich dann auch der letzte größere öffentliche Streit. Und jetzt hat man natürlich diese Unionsmehrheit mit Hilfe der AfD. Das ist natürlich auch nochmal ein Mobilisierungsfaktor. Heute Meldungen, dass man 80.000 Mitglieder erreicht hat. Das wären dann 20.000 mehr als am Jahresanfang. Muss man aber auch sagen, einerseits Union und Grüne sagen auch, sie haben Mitglieder gewonnen. Und, tatsächlich, wenn man kein Einkommen hat bei der Linken, ich bin Student, verdiene nichts, dann kommt man da schon für 1,50 Euro im Monat rein. Also ist tatsächlich jetzt auch nicht so schwer und nicht so teuer, da Mitglied zu werden.
Ja, auch nochmal interessant. Lass uns nochmal auf die Unterschiede schauen. Du hast ja eben auf diese großen Linien Krieg und Frieden geschaut und da gibt es ja ehrlicherweise nicht so riesengroße Unterschiede, oder? Zwischen der Partei Die Linke und dem BSW. Also diese sehr, sehr große Skepsis bis Ablehnung, was die Waffenlieferungen betrifft, da gibt es keine großen Trennlinien, oder? Korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch darstelle.
Du hast recht. Also man versucht natürlich auch auf Seiten der Linken dieses Ukraine-Thema gar nicht so hoch zu hängen. Im Gegensatz zum BSW, wo das ja so eine zentrale Botschaft ist, dass man den Krieg beendet sehen möchte. Bei der Linken weiß man, obwohl es auch Leute gibt, die sagen, ja, das müssen wir eigentlich stärker ins Schaufenster stellen, dass sie auch gegen Waffenlieferungen sind. Naja, man weiß halt, dass das ein bisschen schwierig ist. Jetzt hat man mit Jan van Aken einen Außenpolitiker, der dann sagt, naja, aber der Unterschied zwischen uns und BSW ist ja, wir wollen, dass es einen gerechten Frieden auch für die Ukraine gibt. Also man umschifft dieses Thema ein bisschen besser als das BSW, beziehungsweise das BSW versucht mit diesem Thema zu punkten, ja, und schafft es womöglich im Moment gerade eben nicht, wie ich es gesagt habe. Inhaltlich ist man dann schon so ein bisschen auseinander, sage ich mal.
Und das Thema Migrationspolitik, das war ja auch schon lange vor der Abspaltung ein Riesenstreitthema eigentlich damals noch in der Partei Die Linke. Das ist jetzt völlig klar, dass beide Parteien da in unterschiedliche Wege gehen.
Ja, total. Also Sarah Wagenknecht und ihre Haltung zur Migration ist ja schon auch lange zu linken Zeiten großes Streitthema gewesen. Du hast es gesagt. Interessanterweise hat eigentlich die Linke dieses Migrationsthema gar nicht so wirklich bespielt. Also im Wahlkampf wollte man oder setzt man eigentlich auf die klassischen Brot- und Butter-Themen, in dem Fall die soziale Frage, angedockt an das Thema Inflation. Alles wird teurer, vor allem Mieten, aber auch Lebensmittel. Da macht man verschiedene Vorschläge, Stichwort Mietendeckel, Stichwort auch Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Aber dieses Thema Migration, wo man sich ja schon länger von den anderen Parteien im Bundestag unterscheidet, hat man gar nicht so hoch gehängt. Weil man eigentlich so dachte, der Zeitgeist ist da eigentlich nicht so wahnsinnig auf unserer Seite und man hat natürlich auch kein eigenes Migrationskonzept. Jetzt, dadurch, dass das Thema so omnipräsent ist und durch das, was vor 2 Wochen im Bundestag passiert ist, tatsächlich auch hoch mobilisieren für die Zivilgesellschaft ist, hat man natürlich da so eine Form von Alleinstellungsmerkmal, indem man sagt, hey, wir sind diejenigen, anders als SPD und Grüne, die wirklich nicht für Asylverschärfungen bisher gestimmt haben und die auch GEAS nicht wollen, also das gemeinsame europäische Asylsystem. Umgekehrt ist es aber so, für das BSW ist dieses Migrationsthema ja schwierig, weil man sagt, naja, wir wollen Migration begrenzen, das ist ja Common Sense, auch eine relativ harte Linie, hat ja dann auch für dieses Zustrombegrenzungsgesetz vor vergangene Woche, das keine Mehrheit bekommen hat, gestimmt. Und da merkt man jetzt, naja, da hat natürlich die AfD, da hat auch die Union dann für Leute, denen dieses Thema ist, ein Vorteil. Und man merkt auch in den eigenen Reihen, so ein halbes Dutzend Mitglieder aus Bayern sind ja ausgetreten, weil sie gesagt haben, ah, das hat mir eigentlich nicht gedacht, dass irgendwie das BSW so hart in der Migrationspolitik ist. Da merkt man halt, naja, jetzt gibt's schon viele Ex-Linke, die im BSW sind, oder einige Ex-Linke, die im BSW sind und die sich dann ja fragen, ob sie noch in der richtigen Partei sind. Darf man auch nicht überbewerten, ne? Aber es ist tatsächlich für das BSW im Moment kein Gewinnerthema, man hatte sich eher auf den Wirtschaftswahlkampf eingestellt.
Und das könnte dann so eine Art Pendelausschlag sein, wenn ich zurückdenke, eben nochmal an die Europawahl, an die Landtagswahlen. Da war vielfach ja gesagt worden, dass das BSW die AfD schwäche. Da geht das Pendel jetzt vielleicht dann eher zurück, denn also zumindest in diesen Umfragen jetzt vor der Bundestagswahl, da ist die AfD ja bei rund um 20%, ich glaube sogar ein bisschen mehr.
Kann sein, gibt verschiedene Interpretationen. Das eine ist, dass sowohl Linke als auch BSW letztendlich einbeinige Parteien sind, um es mal ein bisschen flapsig zu formulieren. Also klar im Osten verankert und auch klar dort, bis auf die Stadtstaaten bei der Linken, deutlich stärker als im Westen. Und im Westen eigentlich ja nie so richtig, bis auf wenige Ausnahmen, wo man jetzt auch aus dem Landtag geflogen ist, Hessen und Saarland, was ja eher mit Lafontaine dann zu tun hatte, nicht wirklich angekommen. Und das BSW, da war es zumindest, was die Europawahlergebnisse betrifft, genauso. Also insofern ist es ganz interessant. Eine Studie, die ich dazu gelesen habe, die tatsächlich so eine Langzeitstudie sich angeguckt haben, wie sich das Wählerverhalten ändert. Demzufolge war es so, dass das BSW schon AfD-Wähler abgegriffen hat. Aber mögliche AfD-Wähler, nämlich die, die von der SPD enttäuscht waren, sozusagen. Jetzt ist es so, dass die SPD jetzt auch gerade irgendwie nicht besonders gut funktioniert, aber es zahlt eben nicht auf das BSW am Ende des Tages ein. Und bei der AfD selber, die man ja auch im Wahlkampf tatsächlich stark angegriffen hat, im Sinne von, hey, guckt euch an, Alice Weidel macht da irgendwie mit Elon Musk gemeinsame Sache, mit der amerikanischen Milliardärskasse. Die wollen ja gar nicht irgendwie das Beste für unser Land, sondern die sind letztendlich Marionetten von den Milliardären. Das verfängt halt überhaupt nicht offensichtlich bislang.
Jetzt lass uns noch mal ein bisschen über die Chancen sprechen, denn das ist traditionell oder war traditionell bei der Partei Die Linke, jetzt absehbar möglicherweise für beide Parteien, so ein ganz wichtiges Thema, nämlich die Direktmandate, die ja den Weg dann eben auch in den Bundestag ebnen können. Wie stehen die Chancen da?
Ja, bei der Linken, das ist ja die berühmte Mission Silberlocke, Bodo Ramelow, Gregor Gysi, Dietmar Bartsch, wenn wir es mal durchgehen.
Also die Leute, die man daran erkennt, dass sie keine Silberlocke auf dem Kopf
nicht
tragen.
Generell so lockige Typen, sage ich mal. Also da ist es ja so, Gregor Gysi, Treptow-Köpenick hier in Berlin, sage ich mal, sagen auch Leute aus der Partei, naja, der wird nicht mehr so deutlich gewinnen wie sonst immer, aber der hat eigentlich immer sicher das Direktmandat geholt. Und wie hat jemand zu mir gesagt, naja, ist halt so ein bisschen wie der nette Onkel, den man immer zum Kaffee eingeladen hat. Und jetzt kommt er halt noch einmal zum Kaffee und da lässt man ihn auch nochmal rein. Dann haben wir Bodo Ramelow, der hat bei den Landtagswahlen in Thüringen eigentlich immer sein Direktmandat in Erfurt gewonnen. Jetzt ist natürlich der Wahlkreis Erfurt-Weimar ein bisschen ländlicher auch. Also da gibt's auch eine starke AfD-Konkurrenz. Das ist nicht sicher, dass es klappt. Dietmar Bartsch würde ich einfach mal ausschließen, dass er in Rostock das Direktmandat holt. Aber da er die Idee hatte, ist er eben Teil dieser Mission. Deswegen guckt man jetzt vor allem auf Sören Pellmann in Leipzig, der ja auch das Direktmandat schon hält dort. Und da ist es aber diesmal eben so, dass es anders als beim letzten Mal kein Abkommen sozusagen mit den Grünen gibt, dass die Linke unterstützt wird, sondern dass wieder alle selber antreten, inklusive AfD. Und das könnte halt durchaus sein, dass sich dann die Parteien links der Mitte gegenseitig die Stimmen wegnehmen oder dass es eben für Pellmann ganz klar reicht oder nicht reicht. Also dieses Direktmandatsding, 3 Direktmandate bedeutet Einzug in Fraktionsstärke in den Bundestag. Das ist für die Linke noch nicht gegessen, würde ich mal sagen. Da hofft man drauf. Ja. Genau. Umgekehrt beim BSW, da hat man keine Direktmandatsstrategie. Würde man sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders wahrscheinlich zurechtlegen. Das Einzige, wo man sagen könnte, naja, da könnte ein bisschen was passieren, ist Oliver Runert, ehemaliger Manager von Union Berlin. Der tritt in der ehemaligen linken Hochburg Marzahn-Hellersdorf an. Da könnte was passieren. Aber würde ich jetzt auch nicht unbedingt drauf setzen. Und ein Direktmandat ist ja am Ende des Tages zu wenig, um in den Bundestag einzuziehen.
Okay, ich als mittelalter Sack muss jetzt natürlich nochmal dieses Großthema aufziehen mit dieser Abspalteritis häufiger im linken Spektrum. Es hatte sich ja erst die Linke von der SPD abgespaltet. Also etwas komplizierter war das. Du korrigierst es vielleicht gleich nochmal. Wie war das nochmal? Also es gab das
WASG plus PDS ist gleich die Linke. Ja. Ein langwieriger Vermählungsprozess, der aber letztendlich zu einem politischen Erfolg dann doch geführt hat, weil man ja gegen die Hartz-IV-Reform so mobilisiert hat, dass man sehr schnell, sehr leicht in den Bundestag gekommen ist.
Genau, und dann eben jetzt nochmal die Abspaltung des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Ist damit eigentlich für die jetzt verbleibenden Linken der Weg gangbar, logisch oder vielleicht sinnvoll zu sagen, wisst ihr was, wir wollten schon immer, dass die SPD wieder einen gescheiten linken Flügel hat. Wir treten da jetzt ein.
Glaube ich nicht. Also tatsächlich ist so ein bisschen die Frage, was passiert mit den beiden Parteien, wenn es nicht klappt? Wenn eine Partei reinkommt und die andere nicht reinkommt, kann es durchaus sein, dass es da eine Wechselbewegung gibt. Ist natürlich jetzt nicht so relevant, weil BSW sind ja eh nur knapp über 1000 Mitglieder. Wenn da ein paar zurück in die Linke gehen würden. Umgekehrt natürlich weiß man auch, ich würde es mal so formulieren. Bei der Linken war eigentlich lange so diese Stimmung, okay, wenn wir jetzt nicht im Bundestag kommen, dann zerreißt es die Partei. Dann werden wir im Osten gute Leute wahrscheinlich ans BSW verlieren. Dann kriegen wir auch nicht mehr so viel Geld in der Wahlkampfrückerstattung. Dann wird es sehr, sehr schwierig. Inzwischen sagt man eher, naja, wir haben so viele neue Mitglieder und auch so ein gewisses Momentum. Da können wir am Ende des Tages drauf aufbauen, selbst wenn wir nicht reinkommen. Ne? Man hat auch jetzt irgendwie mit Heidi Reicheneck, mit ihrem Social-Media-Wahlkampf auch wieder eine prominente Person, gerade bei jungen Leuten. Man hat mit Jan van Aken einen Vorsitzenden, der, glaube ich, da ist man, glaube ich, ganz froh, dass der in sehr viele Talkshows zum Thema Ukraine eingeladen wird, wo man sonst halt Sarah Wagenknecht immer eingeladen hatte, die ja gar nicht mehr für die Linke gesprochen hat. Also, um es abzukürzen, ich glaube nicht, dass es da eine größere, Bewegung hin zur SPD geben könnte. Aber natürlich wird sich mittelfristig auf dem Land die Frage stellen, Stichwort Wählerbündnis etc., wenn da sozusagen die Parteien links der Mitte tatsächlich, und das sind sie ja auch in vielen Gegenden schon strukturell so schwach sind, dass sie gemeinsame Listen zum Beispiel aufstellen müssen. Solche Zusammenarbeiten kann es da schon geben, so genau wie die Linke und das BSW ja auf kommunaler Ebene zusammenarbeiten. Klar, weil das sind ja teilweise Leute, die mal in einer Fraktion waren. Also ist so die vereinte Linke, weiß ich nicht, ob da die SPD von träumt, bei der Linken glaube ich nicht, ist auch echt tatsächlich so ein bisschen eine andere Crowd, sag ich mal.
Aber ich wollte es nicht unversucht lassen, dir was dazu zu entlocken. Johannes, danke schön einmal mehr fürs Sortieren.
Sehr gerne.
Das war der Tag, heute am 11. Februar 2025. Moritz Küpper war mit im Team. Ich bin Sandra Schulz. Wir freuen uns wie immer über Feedback, also gerne Kritik oder Lob oder Themenvorschläge an unsere E-Mail-Adresse dertag@deutschlandfunk.de. Dankeschön jetzt aber erstmal fürs Zuhören für heute und tschüss.